Gottes.
Staffel 1, Episode 17. In dieser Episode sind Regeln und Versprechen das Thema. Evil Mantis. Evil Mantis. Ein Podcast von und mit Matthias Köfner.
Willkommen bei Evo Mentis. Ja, und der nächsten Episode, tatsächlich nehme ich hier gerade mehrere Episoden am Stück auf, zur Erklärung. Manchmal habe ich da einfach so einen Lauf, so einen Flow. Um Flow ging es ja auch in der vorhergehenden Episode. Ich hoffe, ihr habt sie vielleicht gehört. Wenn nicht, könnt ihr nochmal darauf zurückspringen. Flow ist ein ganz interessantes Konzept, wo wir eben sehr motiviert sind. Heute wird es um ein ganz anderes Thema gehen und habe jetzt leider gar keine gute Überleitung zu dem heutigen Thema, aber werde das einfach mal damit loslegen. Nämlich, ja, mit der größten Lüge, die wir Kindern so erzählen. Jetzt könnt ihr mal nachdenken, was ist die größte Lüge, die wir Kindern beibringen? Also bis heute eigentlich, die wird ihnen immer wieder beigebracht. Ja, man könnte vielleicht sagen, das Christkind oder der Weihnachtsmann, solche Sachen, Osterhase, das sind schon auch richtig große Lügen. Und auch kluge Kinder, habe ich festgestellt, die wahnsinnig viel hinterfragen und checken, sind bereit, lange daran zu glauben. Aber das ist ein bisschen dieses magische Denken, dass man sagt, man will sich auch solche Möglichkeiten irgendwo erhalten. Und das ist natürlich auch eine Enttäuschung, also im Prinzip ein Unglück, was man bekommt, wenn man das dann realisiert. Man hält sich auch gerne da drin, aber ich finde das gar nicht so die schlimmsten Lügen. Es gibt eine viel schlimmere Lüge, die wir Kindern erzählen und die manche Kinder viel stärker trifft als andere. Und ich erkläre auch, warum das so ist oder warum ähnliche andere Lügen oder auch Versprechen manche stärker treffen als andere. Die größte Lüge meiner Meinung nach ist, Kindern zu sagen, du darfst nicht lügen. Weil wenn wir uns das jetzt mal genau vorstellen, Erwachsene lügen ständig. Und das ist auch was Anerkanntes eigentlich, dass Erwachsene das tun. Das ist allein schon gesellschaftlich oft gefordert oder notwendig. Also es sind die sogenannten Notlügen oder wo man Sachen ein bisschen verschleiert oder kaschiert, beschönigt quasi. Also wenn dich jemand fragt und sagt, sag mal, sehe ich in diesem Kleid eigentlich fett aus? Was sagst du dann? Dann sagst du, ja, ich finde schon. Nein, das würdest du normalerweise nicht sagen. Also du hasst diese Person, weil du genau weißt, dass derjenige gerade ein positives Feedback haben will und wenn er dir am Herzen liegt, dann machst du die Notlüge und sagst, nein, ich finde das Kleid steht dir sehr gut. Also du gefällst mir so darin oder man versucht sich da drum rumzubiegen oder so. Oder lügt wirklich gerade raus und sagt, nein, wie kommst du denn da drauf? Du musst es halt überzeugend machen und natürlich, ja, spielen da ganz andere Sachen eine Rolle. Da geht es gar nicht um diese Sachfrage, sondern da geht es oft um emotionale Schienen und das kann auch hochproblematisch sein und so weiter. Aber eigentlich lügen wir ständig. Wir belügen uns ein Stück weit auch selber oft. Wir belügen aber auch andere. Wenn wir lügen, gucken wir übrigens eher nach links oben als nach rechts oben. War das jetzt richtig rum? Es gibt manchmal so Indizien dafür, die müssen aber auch wieder nicht immer und überall bei jedem passen. Man kann sich das auch an- oder abtrainieren. Und also die Frage ist auch, empfinden wir es selber als Lüge? Überzeuge ich mich selber davon, dass etwas eigentlich gar nicht gelogen ist, sondern eigentlich ja so ist? Das Wort eigentlich ist ja durchaus bemerkenswert und wird so gerne verwendet. Das heißt, glaube ich an etwas, dann ist es für mich eigentlich gefühlt keine Lüge. Und in dem Moment kann ich auch eher einen Lügendetektortest bestehen. Genauso kann ein Psychopath einen Lügendetektortest bestehen, der halt nicht die entsprechenden emotionalen, verkoppelten Reaktionen quasi in sich hat. Nicht die Empathie, nicht die Empfindungen quasi gegenüber Lüge. Der kann sehr gut lügen. Lüge hat immer auch was mit schlechtem Gewissen oder einem Gefühl zu tun, zu betrügen, etwas falsch zu machen. Also Lügen ist etwas Falsches. Für die meisten von uns. Und es kommt daher, dass wir beigebracht kriegen, du sollst nicht lügen. Und das ist natürlich für Erwachsene oder auch spezifisch Eltern oder Lehrer oder so weiter wahnsinnig praktisch, wenn du halt jemanden hast, der halt nicht fähig ist zu lügen. Also dass du sagen kannst, wer hat denn da die Kekse gegessen? Ja, das war ich. Aha, siehst du? Okay, gut, dann weiß ich ja gleich Bescheid. Ich hätte nämlich anders nicht rausgefunden, ob du oder du das warst. Aber jetzt weiß ich's ja. Ja, deswegen, also es ist aus einer gewissen Hilflosigkeit heraus geboren, quasi, dass man nicht lügen soll. Es ist halt, gilt als gut oder richtig oder ordentlich oder brav quasi, wenn man nicht lügt. Dabei ist es zum Selbstschutz manchmal notwendig zu lügen und das wissen Erwachsene ganz genau. Selber zuzugeben, dass man etwas falsch gemacht hat, ist zwar sehr ehrenhaft, bringt dich aber oft unnötig in Schwierigkeiten. Und du könntest natürlich genau den gleichen Lerneffekt für dich halt auch erreichen, wenn du sagen kannst, ja scheiße, jetzt weiß ich, dass ich es quasi falsch gemacht habe, das sollte ich auch nicht wieder machen. Gut, dass man es mir nicht nachweisen kann, jetzt kann ich selber heraus aus mir, ohne dass ich große Probleme habe, quasi es versuchen besser zu machen in Zukunft und werde ich aber jetzt bestraft quasi, dann bin ich vielleicht bloß frustriert und habe gar keine Motivation, es unbedingt besser zu machen. Also das ist gar nicht unbedingt immer auch positiv, wenn man selber reflektiert und auch selbst verantwortlich mit Sachen umgeht, dann auch noch die Wahrheit sagen zu müssen. Es gibt aber Leute, die machen das halt sehr stark, weil sie halt entweder People-Pleaser sind oder halt sich immer an Regeln halten wollen. Also so dieses Gefühl haben, ich will doch aber immer alles richtig machen. Ich bin doch bemüht darum, Sachen richtig zu machen. Und deswegen bin ich auch bemüht darum, die Wahrheit zu sagen und Sachen zuzugeben, wenn mich jemand fragt. Jemand anders, dem das scheißegal ist, der sagen kann, ey, ich weiß, dass ich es falsch gemacht habe, ich habe das absichtlich falsch gemacht und ich lüge dir auch ins Gesicht herein, dass ich es natürlich nicht war und es ist mir alles völlig egal und sowas wie brav und ehrenhaft bringt mich nicht weiter. Das ist ja eigentlich das, was man nicht fördern will. Trotzdem tun die sich leichter mit dem Lügen oft. Kommen dann besser damit durch. Das heißt, man bestraft potenziell eigentlich genau die Falschen. Also das muss einem einfach mal bewusst sein. Und indem wir Kinder beibringen, du darfst nicht lügen, machen wir ihnen unter Umständen halt auch Probleme. Und das gilt für ganz viele Regeln, wo sie irgendwann erkennen, Moment mal, da passt doch was nicht zusammen. Papa, du darfst doch nicht lügen. Das ist doch falsch. Du darfst doch nicht Arschloch sagen. Ja, also das bringen wir den Kindern ja bei. Trotzdem sagen wir gewisse Sachen, zum Beispiel Fuck, sagen sehr viele Menschen. Oder Shit. Oder Scheiße. Oder jetzt kommen diese ganzen Schimpfworte, lauter Sachen, die man nicht sagen darf. Regeln, die wir uns gegeben haben aus einer gesellschaftskonformen Haltung heraus, wo wir gesagt haben, das stört Menschen, das ist problematisch oder dergleichen. Also halten wir uns daran und sagen diese Sachen nicht. Oft sind es ja Sachen, die gar nicht unbedingt jemanden speziell persönlich adressieren, wo man einfach sagt, ich will dieses Wort nicht hören, weil da habe ich eine Assoziation im Kopf oder das ist ein böses Schimpfwort oder es ist ein böses Wort, das macht man nicht. Also Gesellschaftskonformität. So etwas macht man nicht. Ja, und warum nicht? Wo ist das Problem? Na, das macht man einfach nicht. Und gleichzeitig halten sich die Erwachsenen und gerade die das auch voraussetzen, dass man einfach so macht, selber nicht dran und sagen dann, ach, Entschuldigung, das habe ich selber gesagt. nach dem Motto, ist ja nicht so schlimm. Und das ist für manche Kinder ganz schwer zu verstehen. Und da gibt's genau einen Unterschied und der sich auch wieder bei neurotypischen, neurodivergenten oft anders auswirkt. Auch da ist es kein Schwarz-Weiß-Bild, nach dem Motto, alle neurotypischen sind so, alle neurodivergenten sind so. Aber so von der Tendenz her finden wir verstärkt Probleme bei, also die Neurodivergente damit haben. Denn viele Kinder, die in dem Neurodivergenzbereich anzusiedeln sind, wo man das vielleicht auch gar noch nicht weiß, als Kinder, die das vielleicht erst als Erwachsene viel später irgendwie rauskriegen, die erleben sehr viel mehr Kritik. Also das kann man auch belegen, da gibt es Studien dazu irgendwie. Kinder mit ADHS oder auch Autismus, mit Dyslexie, mit anderen Sachen, bekommen mehr Kritik, weil sie nicht konform funktionieren. Und wenn sie es nicht einschätzen können, warum das der Fall ist, sie das nicht richtig einschätzen können, dass sie es auch gar nicht daran liegt, dass sie sich nicht bemühen oder dass sie böse sind oder falsche Intentionen haben oder sowas, dann verinnerlichen die ganz stark dieses Versagen quasi, diese Scham. Und das führt aber auch dazu, dass wenn sie eigentlich gutmütig sind und so langsam nämlich komplett aufgegeben haben, sie versuchen, sich halt stark quasi an das zu halten, was man ihnen vorgibt. Und das sind halt im Idealfall irgendwelche Regeln, irgendwelche konkreten Anhaltspunkte, wo man ihnen genau erklärt, du sollst so sein, du sollst so sein, du sollst das machen, du sollst das machen. Blöderweise existieren oder fehlen diese Regeln, die existieren nicht für die Bereiche, wo sie wirklich bräuchten. Das heißt, wie genau funktioniert eigentlich das Verhalten? Also wie reagiert man auf andere Leute? Wie reagiert man darauf, wenn jemand sagt, oh, ich fühle mich da jetzt ganz schlecht und so weiter? Dann erwartet der Neurotypische halt eher zu sagen irgendwie, oh, das tut mir aber leid, das kann ich total nachvollziehen, dass es dir da schlecht geht und so weiter. Neurodivergenter würde sagen, ja, aber das ist doch so Trivialsachen, das ist doch klar. Das hilft ihm doch nicht weiter. Also der würde ja anders einsteigen. Kommen aber auch mal dazu, zu den Kommunikationsmustern. Und das schreibe ich mir jetzt gleich mal auf. Das ist ein großes, spannendes Thema, aber vielleicht möchte ich das auch nochmal stärker vorbereiten, das mit den Kommunikationsmustern. Ja, und diese Regeln, die es aber wenigstens dann gibt, also auch wenn einem viele fehlen und einem niemand so richtig die Spielregeln erklärt, weil Neurotypische auch keine Ahnung haben, wie die Spielregeln funktionieren. Sie machen es halt einfach so, wie es für sie intuitiv richtig anfühlt. Und das passt zufälligerweise halt zur gesellschaftlichen Mehrheit meistens mehr oder weniger gut dazu. Das heißt, sie haben einfach Glück gehabt, dass sie, ohne groß drüber nachzudenken, ungefähr immer so einen Treffer landen. Und die Neurodivergenten landen intuitiv einfach selten Treffer oder gar keine Treffer, kriegen dann immer Kritik. Und dann heißt es immer, ja, mach's halt richtig, so wie es halt von dir verlangt wird. Und keiner erklärt ihnen aber, wie es verlangt wird. Und wenn es aber doch mal passiert in irgendwelchen Bereichen, also sie doch mal irgendwelche Regeln kriegen, dann nehmen die die dankbar an. Dann sagen die, hey, geil, Regeln, endlich was, an das ich mich halten kann. Dann halte ich mich da auch akribisch dran. Also wie gesagt, das ist der eine Teil, der sich an Regeln akribisch hält. Es gibt noch einen anderen Teil, die sagen kann, scheiß doch auf diese ganzen Regeln, das funktioniert doch eh nicht. Du musst gucken, dass sich durch dieses System da irgendwie durchwurschtelt, sonst alles andere blickt doch kein Mensch. Auch so oder andere Varianten sind möglich. Aber ich will mich jetzt mal heute auf die konzentrieren, die wirklich sagen, Regeln sind was total Wertvolles, weil sie mir eine Orientierung geben in einem Chaos, das mir sonst keiner ordentlich erklärt. Also Regeln, geil, her damit. Ich halte mich jetzt dran. Und damit quasi das funktioniert mit den Regeln, muss sich natürlich jeder dran halten, ja? Und dann erwarten sie auch, dass jeder sich an diese Regeln hält. Und diese Regeln sind halt auch so formuliert, dass man sie verstehen kann und dann wird sich auch wörtlich an diese Regeln gehalten. Und das Problem ist jetzt, diese Regeln, so wie sie formuliert sind, sind nicht so gemeint, wie sie formuliert sind. Das ist das Fatale daran. Da steckt quasi schon die erste Lüge drin. Und das ist die problematischste Lüge. Das heißt, wenn es heißt, du darfst nicht lügen, heißt es, nein, normalerweise solltest du Lügen vermeiden und solltest ehrlich sein. Das ist das, was ich sehen will. Aber natürlich gibt es Sonderfälle. Das muss ich ja nicht extra sagen, dass es manchmal auch Fälle gibt, in denen es vielleicht besser ist zu lügen. Und das findest du selber schon raus. Und das ist ja dein eigener Ermessensspielraum und deine eigene Freiheit. Und natürlich kann dir das auch mal schlecht ausgelegt werden. Das gehört dann dazu. Aber man bricht ja Regeln auch mal. Das ist das, was es eigentlich bedeutet. Genauso wie mit, du darfst nicht falsch parken. Du darfst nicht zu schnell fahren. Okay, also wie viele gibt es, die jeden Tag mal ein bisschen zu schnell fahren oder auch mal ein bisschen mehr oder die sagen, kann mal passieren und das gehört dazu. Oder ich habe jetzt seit einer halben Stunde einen Parkplatz gesucht, ich finde nichts, jetzt parke ich halt mal in einem Bereich, wo ich eigentlich nicht parken darf, aber das passt schon. Ich erwäge selber, ich übernehme selber die Verantwortung quasi zu entscheiden, dass das doch in Ordnung ist. Und dann geht es auch oft noch gut. Und wen irritiert das? Diejenigen, die sich akribisch an diese Regeln halten, weil das ihre einzige Orientierung ist. Dann merken die, ja komm, die anderen halten sich nicht an die Regeln. Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist mein einziger Anker, mein einziger Hilfsrahmen quasi, den ich hier bekommen habe, diese Regeln. Und die halten sich nicht dran. Da bin ich jetzt sauer. Das geht so nicht. Die müssen sich an die Regeln halten. Die nächste Frustration, die kommt, ist dann, ja, und jetzt halten die sich nicht an die Regeln und es wird nicht mal bestraft. Da sagt keiner was. Die kommen einfach so damit durch. Das ist doch voll unfair und voll kacke. Und wenn ich mal was falsch mache, dann kriege ich dauernd Kritik und hier Schimpfe und so weiter. Ist ja auch frustrierend. Für manche Leute ist es aber in Ordnung, weil sie selber wissen, wie die Spielregeln funktionieren, die halt keiner erklärt, die keiner genau ausspricht normalerweise. Ja, und wie ist es? Ja, also Ich gehe jetzt mal auf den Teil ein, wie es empfunden wird. Also jeder, der sich an Regeln hält und ich sag mal, jemand, der im Autismus-Spektrum ist, der auch sehr klar diese Formulierungen durchblickt oder auch ADHS, ist oft der Fall, die sehen wirklich diese Formulierung und können die wirklich klar, so wie sie ist, erfassen und nehmen sie auch wörtlich, dieses literally, wörtliche Verstehen und Umsetzen von Sachen ist ein großes Konfliktpotenzial. Das wird denjenigen dann nochmal vorgeworfen, dass sie die Sachen alle so wörtlich nehmen, wo sie sagen können, ja, wenn die Regel da so steht, jemand sie so formuliert hat, sorry, aber dann muss ich sie so nehmen, weil ich mir das nicht selber erarbeiten kann, intuitiv, wie man es denn vielleicht irgendwie machen könnte, weil ich damit dauernd auf die Schnauze falle, vielleicht dauernd irgendwie anders überlegt, wie es irgendwie sein soll, und alles ist irgendwie verkehrt und richtig. Sagt mir halt, wie es geht, und wenn ihr mir diese Regel gibt, dann halte ich mich so dran, wie sie formuliert ist. Und wenn ihr sie blöd formuliert habt, sorry, da habt ihr halt Mist gebaut dabei. Ganz ehrlich. Eine schlecht formulierte Regel, mir dann vorzuwerfen, dass ich mich dran halte oder einfordere, dass andere sich dran halten, da ist doch derjenige, der die Regel erstellt hat, derjenige einen Fehler gemacht hat. Was passiert ist, die Regel wird wörtlich genommen. Man kriegt entweder gesagt quasi, so musst du es machen, dann ist das der grüne Bereich. Und es gibt halt ein alles, also ein Bereich außerhalb davon, also alles, was nicht grün ist, ist automatisch rot. Das heißt, es gibt dieses, du musst immer die Wahrheit sagen und dann ist alles andere ist rot, im Sinne von ausweichend, nicht antworten, verschleiern, um den heißen Brei herumreden, dreist lügen. Das gehört alles in diesen roten Bereich rein, das ist nicht erlaubt. Du kannst es auch andersrum formulieren, dass du sagst, das ist verboten, also zu lügen ist verboten. Dann ist das der rote Bereich, der ist dann explizit definiert und dann ergibt sich quasi der grüne Bereich als alles andere. Also im Sinne von, ja, aber gar nichts zu sagen oder was zu verschweigen ist ja dann erlaubt oder ich kann ja auch um den heißen Brei herumreden oder dergleichen. Also das ist erlaubt, weil die Regel quasi den positiven Bereich explizit definiert. Also ich kann es so rum oder so rum machen, aber das ist nicht gleichbedeutend. Also die Negation quasi von etwas ist in unserem normalen Sprachgebrauch nicht zwingend quasi genau das Äquivalent davon. Das heißt, man muss auch überlegen, formuliere ich etwas positiv oder negativ? Also drücke ich das aus, was ich will, oder drücke ich das aus, was ich nicht will? Meistens ist es besser, das auszudrücken, was man will, also das Positive zu definieren. Ich muss es aber auch gut genug machen dann an der Stelle. Habe ich etwas besonders Kritisches, kann es auch mal sein, zu sagen, dass ich das Negative explizit formuliere, im Sinne von, das auf keinen Fall. Alles andere ist okay, aber das da auf keinen Fall quasi, wenn es konzentriert genug ist. Aber sowas ist immer schwerer fürs Gehirn umzusetzen und wirkt auch eher frustrierender, weil es den Fokus eigentlich schon auf das lenkt, quasi, was nicht zu tun ist. Besser ist es immer, gerade wenn es weiche Sachen sind oder ich das eher allgemein steuern will, dann das Positive quasi zu nennen. Wie sollst du dich verhalten, so ein bisschen als Ziel? Als klare Regel formuliert, kann es aber trotzdem problematisch sein, denn dann sagt man im Prinzip, nur das ist erlaubt, alles andere ist verboten. Das heißt, oft werden die Sachen positiv formuliert, führen dann aber dazu, dass ein großer roter Bereich entsteht. Und das kommt gerade für Neurodivergente oft dann so an, dass man sagen kann, dieser rote Bereich ist wirklich ein roter Bereich. Da gibt es keine Abstufung oder sonst was, sondern der ist rot. Alles außerhalb von grün ist rot. No go. Auf gar keinen Fall. Darf nicht. Sonst würden ja Ausnahmen und so weiter definiert werden. Sonst stünden ja in den Regeln drin, außer in dem Fall von sowieso, außer in dem Fall. Also, wenn ich sage, du musst immer pünktlich sein, da ist schon mal die Frage, was heißt pünktlich? Heißt das dann wirklich Toleranz 0 Sekunden, schwer zu erreichen? Oder sagt man vielleicht dazu, pünktlich bedeutet alles plus minus 5 Minuten? Oder ein Zeitraum von einer halben Stunde vorher bis zu dem Zeitpunkt, das ist pünktlich, also um die Schule zu kommen. Die Schule fängt um 8 Uhr an, also darf ich um 7:30 schon kommen. Dann ist natürlich die sicherste Sache, um 7:30 oder schon kurz vor 7:30 unten vor der Schule zu stehen, wenn sie aufsperrt, um auf Nummer sicher zu gehen, um ja nichts falsch zu machen, um alles einzukalkulieren an irgendwelchen Fehlern, die passieren, wo man zu spät kommt, sich den Hax verstaucht, langsamer ist, wo man nochmal was vergisst, nochmal zurück muss und so weiter. Das muss alles mit eingedacht und einberechnet werden, weil es ist eine feste Regel, die steht da, du musst pünktlich sein, du musst spätestens um 8 Uhr da sein, idealerweise bist du aber schon vorher da. Aber mit Erreichen der 8 Uhr ist keine Toleranz mehr, 2 Sekunden zu spät ist zu spät. Das ist Weltuntergang, No-Go, darf niemals passieren. Und so verstehen das aber halt nicht alle. Das heißt, wie es gedacht und gemeint ist, ist ja, du sollst unter normalen Bedingungen pünktlich sein oder versuchen, möglichst pünktlich zu kommen. So würde ein Erwachsener, der auch neurotypisch ist und das Leben ungefähr kennt, das Ganze verstehen und umsetzen und würde sagen, normalerweise versuche ich immer pünktlich zu sein und das klappt auch in, keine Ahnung, 98% der Fälle und in 2% der Fälle gibt es einen guten Grund, wieso ich nicht pünktlich bin und dann versuche ich halt nicht zu spät zu kommen, kann das aber entschuldigen. Das heißt, der denkt im Prinzip auch schon mit, ja, aber was entstehen für Konsequenzen? Das wird ja oft mit den Regeln nicht so genau gesagt und das kann aber halt so ankommen, als dass man sagt, ja, und dann ist Weltuntergang. Dann ist gleich ganz schlimm und das ist existenziell bedrohlich im Worst Case. Eine faire Interpretation wäre wirklich zu sagen, du sollst möglichst immer pünktlich kommen, wenn nichts Schwerwiegendes dagegen spricht. Sollte etwas Schwerwiegendes dagegen sprechen, ein großes Problem entstehen oder sowas, ist es natürlich und akzeptabel, dass du zu spät kommst. Es sollte aber dann auch nicht so oft sein oder man sollte versuchen, die Häufigkeit der Sachen halt möglichst durch Maßnahmen dann auch zu begrenzen, indem es sich nicht derselbe Grund immer wieder wiederholt. Wenn du zu spät kommst, dann entschuldigst du dich und wenn du es erklären kannst, ist es gar kein Problem. Versuche möglichst vorher Bescheid zu geben, wenn du dich verspätest. Versuche, auch wenn du zu spät kommst, nicht zu sehr zu spät zu kommen, sondern versuche noch einigermaßen pünktlich zu kommen. Oder wenn du gar nicht kommen kannst, sage entsprechend Bescheid. Also das wären alles so erklärendes Beiwerk quasi, was sehr hilfreich wäre. Also welche Konsequenzen drohen dann? Wo ist eine Grauzone? Wo sind die Ausnahmen an der Stelle? Und das ist ja genau das Problem. Es gibt ja nicht nur Rot und Grün in der Vorstellung von vielen Leuten, sondern es gibt ja dazwischen so eine Grauzone und einen weichen Übergangsbereich. Also ab wo ist es schon wie schlimm? Und es gibt halt auch in diesem roten Bereich schlimmere Sachen und weniger schlimmere Sachen. Und das muss irgendwie erklärt werden. Und wenn ich es erkläre, dann kann es jemand auch besser managen, der sich an Regeln hält. Dann kann der auch sagen, okay, es gibt jetzt was Schlimmeres und was nicht so Schlimmes. Also auch wenn es quasi die primäre Aufgabe nicht erreicht wird, pünktlich zu sein, kann ich es noch managen, weil ich Hilfsinformationen habe, wie ich mich dann zu verhalten habe, wie ich es dann gut manage. Und das fehlt aber oft. Warum fehlt's? Weil man davon ausgeht und sagt, ja, aber das ist doch klar. Das ist doch logisch, wenn man drüber nachdenkt. Ein Mensch mit normalem Menschenverstand kann doch da drauf kommen. Und es ist ganz schön viel verlangt an der Stelle, weil man auch an der Stelle davon ausgeht, dass man sagt, also erstmal ist es eine Unverschämtheit. Man sagen kann, jemand, der auf eine andere Idee kommt wie ich, der ist ja schon mal nicht normal. Der hat ja keinen Verstand und so weiter. Nur Leute mit Verstand und die normal sind, können auf genau dieselbe Schlussfolgerung kommen wie ich. Weil ich bin das Maß der Dinge. Ich bin derjenige, der hier genau weiß, wie man zu denken hat und wie man nicht denkt. Das ist schon mal diese Anmaßung, die da drin steckt. Aber da müssen wir darauf achten. Das kommt auch bei Politikern ziemlich oft vor, wo ich wirklich sage, so ein Arsch. Also eigentlich ist das eine ziemliche Sache, wo man sagt, das ist eigentlich so ein No-Go, so ein unreflektiertes Ego-Alpha-Verhalten da. So der König durfte so sprechen oder durfte so sprechen früher. Wo man sagt, das war halt die Instanz und die muss sich alles richten. Wer anders gedacht hat, hat halt Pech gehabt, ja. Aber so funktioniert es halt heute nicht mehr und so ist auch kein sinnvolles Zusammenleben. Das können wir insofern schon mal in die Tonne kloppen, so dieses nur ein normaler Mensch mit oder ein Mensch mit normalem Verstand und so weiter, der kann sich das selber erschließen. Nein, es wäre fair, quasi die Sachen auszudrücken, aber natürlich tue ich mir manchmal schwer, alle Details und so weiter zu erwähnen. Und da genau liegt aber der Hase im Pfeffer. Das heißt, was sich da ausdrückt, ist eigentlich ein Unvermögen von sehr vielen oder den meisten Leuten, Regeln wirklich in ihren Details zu durchdenken, in ihren Varianten, in ihren auch dieses Managen des Scheiterns quasi mitzudenken und irgendwie sinnvoll in Formulierungen zu packen. Sondern man flüchtet sich da hinein, dass man sagt, ja, aber das ist doch klar. Man kann, okay, es drückt eigentlich nur aus, demjenigen ist das klar, aber es ist ihm auch nicht so klar, dass er es wirklich formulieren kann. Das ist genau das. Also er sagt, ja, aber das soll doch irgendwie automatisch klar sein, weil ich kann es nicht ausdrücken. Ich vermag es nicht explizit zu sagen, deswegen möge es dir doch klar sein, wie es denn gemeint ist und gedacht ist in meinem Kopf. Bitte blicke in meinen Kopf hinein, benutze die Kristallkugel, um meine Gedanken zu erraten, denn du sollst es so machen quasi, wie ich das in mir habe, damit es damit irgendwie konform geht. Und das funktioniert zwar in vielen Bereichen, also gerade wenn Menschen halt sehr ähnlich ticken, sehr ähnliche Bedürfnisse und Fähigkeiten haben, wenn sie irgendwie in dieser Gesellschaftskonformität sehr stark aufgehen und sehr stark daran orientiert sind und auch viel rauslesen können und so weiter, funktioniert das wunderbar. Das heißt, Neurotypische tun sich da tendenziell leichter, auch die scheitern aber an manchen Stellen und fallen aufs Maul. Auch für die ist es oft nicht fair und für die wäre es auch angenehmer, wenn man es anders machen könnte. Aber es geht so halbwegs. Und Neurotypische sind oft nicht in der Lage, die Sachen so im Detail durchzudenken. Muss man halt einfach fairerweise sagen. Dieses Unvermögen, eine Regel auch wirklich klar zu formulieren und zu sagen, nicht, es ist ein blöder Satz oder sowas, sondern zu sagen, jetzt schreibe ich mal eine Seite dazu auf. Also hier ist ein kurzer Satz, aber wenn du nicht weißt, was es bedeutet, hier ist die komplette Sache und ich denke, da habe ich auch nichts vergessen drin. Und wenn ich was vergessen habe, dann ist es meine Schuld. Ja, das heißt, solltest du mal in irgendeinen Sonderfall laufen, den ich nicht berücksichtigt habe, dann ist es nicht dein Fehler, sondern es ist mein Fehler an der Stelle. Und dann kann ich nicht von dir erwarten, dass ich sage, ja, aber das ist doch klar, das hättest du dir doch denken können. Stell dich nicht so dumm an. Das ist ja auch so ein Arschlochvorwurf, wo du sagen kannst, hallo? Stell dich nicht so dumm an? Du hast den Fehler gemacht? Und dem anderen wirfst du vor, quasi, dass er sich dumm anstellt, also auch noch eine Intention dabei verfolgt, etwas falsch machen zu wollen, weil er sich ja extra quasi so tut, als ob er dümmer wäre quasi und deswegen es falsch macht. Natürlich kann man auch Lücken gezielt missbrauchen. Keine Frage. Es gibt auch Leute, die einen großen Spaß sich daraus machen und auf gewisse Weise muss man auch sagen, ja, das kommt aber auch genau daher, dass einfach manchmal schlampig gearbeitet wird halt bei Regeln und so. Wie gesagt, ja, wenn man es besser nicht hinkriegt, dann hat man es vielleicht nicht anders verdient auch, dass jemand dann sagt, hier ist deine Lücke, da hast du nicht drüber nachgedacht an der Stelle, hättest du mal machen können. Letztlich würden klare, gut formulierte und gut durchdachte Regeln allen besser tun. Kriegt aber nicht jeder immer hin, überfordert viele, keine Frage. Es würde halt eine größere Fairness oder ein größeres Gefühl von Fairness wirklich bei allen herstellen, also auch Neurodivergenten oder anderen, die sich wirklich halt sehr stark versuchen, an Regeln zu orientieren und eigentlich auch die Erwartung haben, dass das für alle gilt, gleichermaßen dann. Und dass eine wirkliche Orientierung bietet, an die sich alle halten. Und wenn diese Orientierung halt viele Grauzonen oder viele, viele Übergangsbereiche, Alternativen, Ausnahmen und so weiter vorsieht, dann bitte schreibt sie rein. Fatal an der Stelle finde ich zum Beispiel auch die Formulierung, um jeden Preis. Wir müssen um jeden Preis quasi es schaffen, dass, keine Ahnung, das Ding morgen veröffentlicht wird. Es muss um jeden Preis muss sowas besorgt werden, wo ich sage, okay, um jeden Preis. Und eine andere Formulierung ist, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Heißt für mich, um jeden Preis, auf jeden Fall, wo ich sagen kann, keine Ahnung. Wenn es im Arbeitskontext ist, kann ich sagen, Chef, ich habe jetzt 5 Millionen dafür ausgegeben, aber ich habe so ein Ding Dubai-Schokolade. Ja, bis das hier on air ist, ist wahrscheinlich der Trend schon längst wieder vergessen und vorbei, aber eine Zeit lang war das ja ein totaler Hype. Von hier, ich habe für 5 Millionen jetzt hier ein Stück Dubai-Schokolade besorgt. Du hast gesagt, um jeden Preis, auf jeden Fall. No limit. Ja, alles, was geht und das irgendwie herzukriegen ist, wird benutzt, um das zu machen. Das bedeutet das. Und das bedeutet das für manche Menschen wirklich, die wirklich alle Energie reinsetzen und das auch wirklich als realistisch sehen, wirklich bis zur Erschöpfung und existenziellen Selbstaufgabe wirklich Dinge umzusetzen. sagen kann, ich verspreche dir, dass ich auf jeden Fall das tun werde oder das hinkriegen werde oder alles tue, um das möglich zu machen. Und kann das bedeuten von jemand, der dir das sagt und der wirklich entsprechend dieses echten Versprechens denkt und arbeitet und sich da hineinvollzieht, dass er sagt, ich mache das, komme, was da wolle. Und wenn es mich das Leben kostet, werde ich es trotzdem tun. Und jetzt schlagen ganz viele die Hände beim Kopf zusammen. Das sind meistens aber eher die Neurotypischen, die sagen, ja, Gottes Willen, so ist es doch nicht gedacht. Ist doch klar, dass man sagen kann, sorry, aber das ist falsch formuliert. Und tatsächlich wird da unterschätzt, mit welcher Willenskraft und welcher Leidenschaft auch Menschen Versprechen geben unter Umständen. Das kann sich in viele Bereiche des Lebens beziehen. Ob du sagst, du bist in Beziehungen für immer zusammen und das versprichst. Das kann aber auch sein, dass du sagen kannst, deinen Kindern irgendwie Dinge versprichst an irgendeiner Stelle. Es ist eine für mich gefährliche Formulierung zu sagen, auf jeden Fall. Weil mich das eigentlich an etwas bindet und auch denke ich, dass eine kindliche und originäre ursprüngliche Erwartung ist, auf jeden Fall heißt auf jeden Fall. Ich kann fest damit rechnen. Es gibt kein vorstellbares Szenario momentan, dass es anders kommen könnte. Gut, und jetzt kann es natürlich sein, dass in den Köpfen von vielen Leuten halt einfach so wenig Szenarien vorstellbar sind und immer nur dieser Gut- und Optimalfall halt gedacht wird. Wir hatten es ja auch im Kontext mit Panik und Angst und komplexen posttraumatischen Belastungsstörungen. Es gibt Leute, die halt einfach dieses Urvertrauen haben nach dem Motto, ja, das wird schon alles gut gehen. Ich verspreche dir jetzt, du wirst, keine Ahnung, dieses Spielzeug zu Weihnachten kriegen. Auf jeden Fall. Es gibt da so einen Film mit Arnold Schwarzenegger, glaube ich, oder sowas, der sowas verspricht, was dann zu allem mit den Kuddelmuddel führt und der sich das wirklich zu Herzen nimmt, der da wirklich sehr intensiv dran arbeitet. Dadurch wird der Film erst witzig quasi. Aber warum wird er witzig? Da hat jemand was versprochen und nimmt sein Versprechen ernst. Ich verspreche dir, es wird so sein. Ich verspreche dir, ich werde, egal was kommt quasi, dir da helfen, an deiner Seite sein, was auch immer. Und das kann man so verstehen an der Stelle, dass man sagt, egal was kommt, würde ich es nicht so meinen, müsste ich Einschränkungen machen. Die Einschränkung, die aber halt implizit bei allen Leuten halt schon mal mit drinnen ist, ist unter dem Vorstellungsraum quasi, den ich mir vorstellen kann, wird es auf jeden Fall so kommen. Und dann hast du aber ein Problem als jemand, der so einem Versprechen folgt, der sagen kann, okay, wie ist denn der Vorstellungsraum von demjenigen? Was hat der sich alles durchdacht? Was kann der sich überhaupt denken? Wo sind seine Fähigkeiten auch? Wo er halt seine eigenen Grenzen auch irgendwie auslötet. Ist er denn, hat er das dann für sich selber auch so weit durchdacht, dass er sich selber vorstellen kann, bis zu welchem Punkt er geht und ab welchem Punkt er selber quasi für sich einknickt und sagt, ach scheiße, das schaffe ich nicht. Ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Ich habe gedacht, ich kann das und dass es nichts gibt, was das quasi aufhält, aber ich bin ja endlich als Mensch. Ich bin nicht bereit, quasi alles zu geben, alles zu opfern, alles zu riskieren an der Stelle. Im Prinzip, wenn dir jemand sagt, auf jeden Fall, dann würde ich sagen, dann erwarte ich dann von demjenigen, dass er quasi wirklich alles quasi reinwirft, dann vielleicht trotzdem scheitert, aber gesagt hat, er hat aber nichts übrig gelassen quasi, was er noch hätte irgendwie dazugeben können und nur irgendwie zurückgehalten hat. Also gibt es keine Abwägung von Priorität mehr, sondern hat das Top-Priorität. Aber das ist wirklich die wörtliche Formulierung halt. Und alles andere sollte man erklären, aber das tun die wenigsten. Und insofern meinen sie quasi schon mit da drin, dass sie sagen können, naja, unter dem, was ich mir vorstellen kann, wird das auf jeden Fall passieren. Und dann können sie halt nicht so viel vorstellen und dann kommt halt was sie sich nicht vorgestellt haben und dann ist ja klar, dass das Versprechen dann nicht mehr gilt. Das ist quasi mitgemeint. Oder es geht sogar noch weiter, dass sie sagen, ja, unter normalen Bedingungen, also wenn jetzt nichts Außergewöhnliches passiert, so wie eine Finanzkrise oder eine Corona-Epidemie oder jetzt irgendwie ein Sturm kommt und ich deswegen, oder ein Schneesturm kommt und ich deswegen halt irgendwie Probleme habe, oder ich überraschend feststelle, dass ich doch noch ein wichtiges Projekt habe oder also das sind ja alles dann quasi implizit mitgemeinte Ausnahmen, die das natürlich dann dieses Versprechen dann negieren. Und das meinen viele aber halt so mit. Und das sollte man auch erklären. Und man kann das ja so machen und kann so erklären, aber diese Rahmenbedingungen zu vereinbaren von Regeln, das ist eigentlich eine sehr wichtige Sache. Und wenn wir Kindern jetzt aber das nicht beibringen, dass diese Regeln, wie sie Erwachsene oft formulieren, solche Dinge mitmeinen, dass sie sagen können, nein, das ist eine Regel, die meint, dass unter normalen Umständen das so auf jeden Fall passiert. Aber es kann immer etwas Unvorhergesehenes passieren, mit dem diejenigen nicht gerechnet haben, was sie überfordert, wo sie merken, sie schaffen es nicht oder sie können es nicht. Und dann ist das so. Also das heißt, sofern sie es schaffen können, werden sie sich bemühen, dass das klappt. Das ist das, was auf jeden Fall für die meisten nur meint. Und das ist eine relativ abgeschwächte Form, aber vielleicht eine realistische und vielleicht auch gesündere Form. Nur die Formulierung ist halt scheiße. Und diese Spielregeln muss man manchen Leuten aber vielleicht verstärkt erklären, während es für andere implizit klar ist, die davon ausgehen und sagen können, ja, ist doch klar. Das habe ich schon längst gemerkt, irgendwie, dass diese Regeln, diese Versprechen und so weiter, das ist doch, kannst du halblang hier, und selbst wenn ich die mal, das Versprechen nicht gebrochen habe und so weiter, dann verzeihen die mir das ja auch. Und das ist ja tatsächlich eine Erfahrung, die viele machen, dass man sagt irgendwie, ja, aber es wurde doch gesagt, dass auf jeden Fall nächstes Jahr die Gehaltserhöhung kommt oder auf jeden Fall dieses Projekt noch so und so lange geht und wir noch so und so lange Zeit haben oder wir auf jeden Fall diese Zusatzaufgaben für den Kunden nicht machen werden. Und dann kommt es aber halt doch. Und wo halt vorher einfach nicht erklärt worden ist, naja, dass es schon Bedingungen geben kann und in denen es sich vielleicht ändert, aber momentan man nicht davon ausgeht, dass es so kommt. Ja, das ist ein Unterschied aber. Das ist ein gravierender Unterschied. Das eine kann ich managen, da kann ich aktiv was tun. Bin ich aber auf der gleichen Wellenlänge und sage, diese Formulierung alleine reicht ja auf jeden Fall, impliziert für mich mit, dass es ja da ganz viele Ausnahmen und Varianten gibt und dass vielleicht sich die Leute nochmal anders überlegen und so weiter. Und ja, aber ich bin vielleicht auch jemand, der gar nicht so sehr vorausplant und die Risiken und Sachen und so weiter, sondern das halt eh so macht, wie es halt dann kommt, dann interessiert mich das auch gar nicht, weil dann ist das ein Problem, was später erst entsteht. Da mache ich mir jetzt noch keine grauen Haare drüber. Bin ich aber halt, und das hatte ich in dem Kontext mit Panik und Angst und so weiter, wenn ich so gepolt bin, dass ich stark vorausplane, um Risiken und so weiter rechtzeitig abzufangen und zu begegnen, würde mich das natürlich unter Stress setzen, wenn es heißt, ja, wir gehen mal davon aus, dass es so ist, aber es kann sich auch noch ändern. Sagen, ja, wenn sich's noch ändern kann und dann für den Kunden quasi mehr mitgemacht wird, also mehr versprochen wird auf einmal, dann schaffen wir das ja zeitlich gar nicht. Da muss ich ja jetzt irgendwie anfangen zu planen, weil ansonsten haben wir nachher raus ein Problem und dann heißt wieder, Panik, Panik. Das ist ja blöd. Und da merkt man auch, diese Sachen hängen so ein bisschen zusammen miteinander, wie man mit was umgeht und was man mit Formulierungen wirklich meint. Es bedingt sich auch ein Stück weit gegenseitig. Also wenn es auf der einen Seite halt so ist, dass man gelernt hat, dass jede Regelverletzung oder jeder Versprechensbruch quasi gleich zu einem großen Problem wird und dann gar nicht mehr anders verziehen oder aufgefangen wird und da eigentlich keine Toleranzgrenze ist, geht man natürlich mit den Sachen anders um oder ist schon viel vorsichtiger, ist viel mehr auf Dinge getrimmt, wo man sagt, man guckt genau drauf, wo sind die Grenzen, wo sind die Ausnahmen, formuliert es schon mit und sagt, ja, aber unter den Bedingungen, das wollte ich nur sagen und es kann sein, dass wir das quasi nicht mitmachen können, falls dieser Fall eintritt und dieser Fall eintritt, nur damit du es weißt, damit du nicht denkst, das ist ein Versprechen, weil da hätte ich nämlich ein schlechtes Gewissen und ein schlechtes Gefühl. Ich fühle mich da verpflichtet, wirklich diese Sachen auch einzuhalten. Und damit überforderst du manche Leute, die sagen, sag doch einfach, dass es normalerweise so, der Rest ist doch eh klar, der ist doch mitgemeint. Sagen kann, naja, bei mir ist er nicht mitgemeint. Wenn ich es nicht sage, dann sage ich wirklich, wenn das versprochen ist, quasi, dann würde ich es einhalten und würde dann halt lieber nächtelang durcharbeiten und meinen Urlaub sausen lassen oder sonstige Sachen, um es halt dann zu realisieren. Also das quasi für mich impliziert mit, dass quasi jemand das verlangt. Und fatalerweise wird es ja manchmal verlangt. Also es kann dir passieren, dass aus nichtigen, für dich nicht abschätzbaren Gründen es auf einmal quasi ja so verlangt wird und es heißt, das muss jetzt auf jeden Fall, wir haben doch gesagt, dass, so habe ich es doch formuliert. Das heißt, es kann auch diese Formulierung ist halt nicht so, dass man kann ein Wörterbuch damit machen und kann sagen, pass mal auf, die Formulierung auf jeden Fall bedeutet, dass da ganz viele Ausnahmen existieren und Grauzonen und das gar nicht so heiß gegessen wird oder sowas. So funktioniert es halt nicht, sondern es wird uminterpretiert, wie es halt gerade so für einen emotional dann passend ist. Und wenn du da halt dann unterschiedliche Ideen hast, dann gerätst du in Konflikt. Und wenn du da halt Machtgefälle hast, dann bist du unter Umständen halt Dingen ausgeliefert, die dann schwer handhabbar sind. Das führt zu vielen Konflikten an der Stelle, weil da nicht ordentlich formuliert und nicht ordentlich nachgedacht wird. Und dann ist das aber gleichzeitig halt für manche halt auch so eine gewollte, wie heißt das, eine gewollte Mehrdeutigkeit. Das heißt, sowas wird formuliert und dann kann man einerseits sagen, naja, aber das war doch so gedacht, dass das gar nicht so streng gehandhabt wird. War schon immer so gedacht, was regt sich denn so auf? Du kannst aber sagen, naja, also ich habe so formuliert und das ist doch schon klar, dass es doch so gemeint ist quasi. Also das hätte ich ja anders gesagt, kann man dann auch sagen. Und das Schöne ist, du kannst es dann nachher quasi erst, du kannst abwarten, was passiert und kannst dann so ein bisschen feilschen und verhandeln und das dann immer so richtig schön reden und dem anderen quasi das Gefühl geben, der hätte es ja falsch verstanden und falsch gemacht. Passiert wahnsinnig viel. Das sind auch letztlich gute Verkäufer oder Leute, die gut im Verhandeln sind, dann oft, die sowas halt machen oder die dann noch irgendwas irgendwo rausleiern. Mittel- und langfristig kann sich's, ist es meistens kontraproduktiv, weil es doch eine schlechte Emotion dann hinterlässt bei den anderen. Insofern ist es problematisch. Aber diese ganzen Feinheiten sollte man Kindern stärker erklären. Und das passiert bei Eltern wenig, das passiert in der Schule wenig, aber wirklich diese Grauzonen, Sonderfälle, Ausnahmen oder auch das, was bedeutet es dann, wenn es schief geht, dass ich sagen kann, ich darf sie nicht brechen. Also in der Regel darf ich nicht brechen, aber ich kann sie vielleicht, sie ist nicht ganz so hart, sondern sie ist vielleicht schon ein bisschen weich. Ja, also da gibt es Abstufungen da drin, also es gibt stärkere Abweichungen, weniger starke, es gibt Sachen, die das eher so ein bisschen diese ersatzweise so ein bisschen kompensieren können, wenn ich eine gute Begründung habe, wenn ich das irgendwie anderweitig gut Mensch, wenn ich nicht zu spät komme quasi, aber eigentlich pünktlich kommen wollte oder sowas, ist schon mal gut. Also eine gute Intention quasi suggerieren, das sind alles so Sachen, das muss man aber halt lernen mit der Zeit. Was sind Sachen, die trotzdem halt honoriert werden oder die das halt abmildern? Dann aber auch dieses, naja, was passiert denn, wenn ich doch zu spät komme quasi? Was sind Konstellationen, die besonders gut sind oder schlecht sind? Also ich hatte das zum Beispiel in der Schule, im Gymnasium, dann das, da wo die Schule losging quasi, also so 10 Minuten, 5 Minuten vorher und bis zu 10 Minuten oder Viertelstunde nachher stand gerne der Direktor höchstpersönlich an dem Eingang, wo die meisten ankamen, mit der Uhr so und hat gesagt so, hier, bist aber ganz schön knapp dran oder hier, du bist zu spät oder sowas schon wieder. Ich habe keine Ahnung, ob der sich wirklich dann gemerkt hat, wer da regelmäßig zu spät kommt und so weiter und dann vielleicht wirklich irgendwelche Konsequenzen gedroht haben oder man nur den Eindruck hatte, oh, Autorität, oh, ich krieg Ärger und so weiter. Mit der Zeit wussten wir aber, ja, wenn du gleich 20 Minuten zu spät kommst, da steht der dann nicht mehr. Das heißt, wenn du merkst, das wird knapp, ich komme wahrscheinlich 5 Minuten zu spät, naja, komm gleich 20 Minuten zu spät, das passt dann schon. Aber dann kommst du ja mitten in die Stunde rein und da weißt du ja nicht, vielleicht wird da sogar eine Ex geschrieben, hast du da ein Problem oder mitten in die Stunde rein, da fühlt sich auch ein Lehrer dann gestört, der merkt auf jeden Fall, dass du zu spät bist, der trägt das auch ein. Komm gleich eine ganze Stunde zu spät. Also lass gleich die erste Stunde sausen, komm pünktlich zur zweiten Stunde in den Wechsel und so weiter, dann fällt es nicht auf, wird schon mal weniger direkte Konsequenzen. Ja, es wird vielleicht ins Klassenbuch eingetragen, vielleicht geht es aber auch irgendwo unter oder verloren oder die kümmern sich nicht auch entsprechend drum, also Gymnasium, höhere Stufen ist das dann irgendwann egal. Das sind dann so die Tricks. Die lernst du dann mit der Zeit, aber die erklärt dir natürlich keiner, weil es nicht dem gewünschten Verhalten entspricht. Und das ist halt das große Problem. Es wird halt oft mit Lügen bei irgendwelchen Regeln gearbeitet, weil ich quasi damit meine, etwas zu erreichen. Aber wie es wirklich funktioniert, also die wirkliche Wahrheit erzählt dir jemand halt nicht, der solche Regeln erzählt oder aufstellt. Und das ist das Entscheidende. Die Regeln werden halt auch nicht konsequent so durchgesetzt, wie es suggeriert wird. Wie es wirklich ist, ist nochmal quasi eine andere Wahrheit. Also die Realität funktioniert anders als diese Regeln, die halt so eine gewisse Fiktion aufspannen. Das muss einem auch bewusst sein. Und dass du einfach auch weißt, nur weil du dich immer brav an die ganzen Regeln hältst, hast du nicht zwingend nur Vorteile davon, sondern du bist auch derjenige, der sich halt immer brav an alles hält, was vielleicht implizit Nachteile mit sich bringt. Und jemand anders, der sich nicht immer an alles hält, hat dadurch vielleicht gewisse Vorteile, aber hat vielleicht keine so großen Nachteile, wie du denkst, dass er hat. Es kann auch sein, dass er einfach nicht erwischt wird, weil du hast natürlich die Freiheit, auch von Regeln abzuweichen. Das ist eigentlich die entscheidende Botschaft. Du hast die Freiheit, von Regeln abzuweichen. Du musst dich aber unter Umständen mit den Konsequenzen auseinandersetzen. Also du kannst quasi dafür haftbar gemacht werden. Ob du dafür haftbar gemacht wirst und wie du dafür haftbar gemacht wirst, ist aber nicht implizit immer sichergestellt. Also wir haben sehr wenig Regeln bei uns, die wirklich hundertprozentig sicher, immer konsequent und auf die gleiche Weise durchgesetzt werden. Also die komplett fair und berechenbar sind vorher. Also jemand, der Steuern hinterzieht sozusagen, das wird im Einzelfall geprüft. Der kann sich vielleicht rausreden. In einigen Fällen kriegt er vielleicht irgendwie ein sehr gnädiges Urteil, in anderen ein sehr hartes Urteil, wo man auch mal sagt, ja, die Großen lässt man laufen und die Kleinen, die kriegen das Riesenproblem. Aber auch da ist es so, bei Steuererklärungen, ja, dass mal ein Fehler irgendwo drin ist, wird zum Teil toleriert, weil es im Amt auch passiert oder es aufwendig ist, irgendwie da wegen 5 Euro irgendwie Fehler irgendwie da einen riesen Bohai zu machen. Theoretisch ist es aber natürlich falsch, was du machst. Das ist ein Regelverstoß. Du hast hier 5 Euro zu wenig Steuern bezahlt vielleicht irgendwo. Hast es aber gar nicht gewollt. Ich habe mir früher mal Mordsen Geschiss gemacht drum irgendwie, ob ich vielleicht irgendwo einen kleinen Fehler in den Steuererklärungen drin habe und so weiter. Immer versucht, das alles richtig zu machen. Immer, das war insofern so ein Ding, was nicht lösbar war, diese Steuererklärung für mich, weil ich immer da sauber bis auf den letzten Cent irgendwie die Sachen irgendwie zusammenzukriegen und zu machen, bis ich mir komplett sicher war, dass ich auch nichts vergessen habe und so weiter. Wo ich irgendwann gelernt habe, nein, so funktioniert das aber nicht. Es gibt da große Grauzonen und Bereiche oder so weiter, die man so oder so auslegen kann, was auch jeder Steuerberater weiß und benutzt. Und du bemühst dich, es möglichst richtig zu machen. Du bemühst dich, das Finanzamt nicht zu bescheißen an irgendeiner Stelle. Und du bemühst dich vor allem, da keine großen Fehler reinzuhauen. Aber wenn kleine Sachen oder sowas da mal irgendwie falsch sind, du vielleicht aus dieser ganzen Liste an irgendwelchen Dingen, die du für die Arbeit brauchst und also die du quasi als Werbemittel irgendwie einsetzt, da vielleicht irgendwas Falsches dabei hast, wo du sagen kannst, das war aber dann doch kein Werbemittel, sondern das habe ich dann eher für private Zwecke verwendet und das sind 5 Euro dann falsch gewesen. Es wird keiner so genau nachgucken und danach fragen. Aber du hast auch keine Garantie dafür, quasi. Das heißt, das ist etwas, wo du einfach lernen musst, im Leben mit solchen Sachen halt irgendwie umzugehen. Ich weiß schon, wenn mein zuständiger Steuerprüfer das jetzt irgendwie sieht, dann sagt er, oh, da müssen wir ganz genau hingucken, der hat 5 Euro irgendwo falsch gemacht. Ich sage, ich weiß es nicht an der Stelle. Ich versuche mal alles richtig zu machen. Inzwischen telefoniere ich auch mit den Leuten halt. Das habe ich mir früher auch nicht getraut irgendwie und frage sie wirklich, wenn mir Sachen unklar sind. Ich habe festgestellt, ey, die wissen auch oft nicht so Bescheid. Die machen auch Fehler an den Stellen. Da wird auch mal was verschludert oder irgendwas gemacht. Das kann man auch versuchen, gemeinsam gerade zu ziehen. Theoretisch kann ich auch mal was vergessen. Dann kann man das auch wieder versuchen, irgendwo gerade zu ziehen. Also das Bemühen ist da oft das Entscheidende eigentlich und dass man wirklich halt sehr darauf achtet, dass halt wirklich keine relevanten Fehler da irgendwie drin sind. Ist eigentlich auch das viel sinnvollere Vorgehen, als irgendwie totale Panik zu haben und es dann irgendwie vielleicht gar nicht hinzukriegen mit solchen Steuererklärungen. Auch mit Terminen bei Steuererklärungen. Klar, du hast einen festen Termin. Hast du diesen Termin irgendwie überschritten, kann dir theoretisch schon ein Problem entstehen dadurch. Wird aber auch nicht so heiß gegessen, sondern normalerweise melden die sich normal und sagen, da fehlt was und du kannst quasi, also du hast schon jetzt ein Problem, es könnte ein Problem daraus entstehen, das ist quasi das Problem schon entstanden, aber bitte reich's halt möglichst schnell nach. Und meistens passiert dann nichts. Das heißt, es gibt eine große Grauzone an Dingen, wo nicht unbedingt eine Konsequenz erfolgt. Und ich weiß, wenn ich das jetzt so erkläre, langen sich viele Leute und wie gesagt, die sind tendenziell eher im neurotypischen Bereich ans Hirn und sagen, was redet ihr da, das ist doch alles klar. Das ist doch logisch. Und ich weiß gleichzeitig, dass es ganz viele Leute gibt, die eher im neurodivergenten Bereich liegen, die sagen, ja, schön, dass es einer mal richtig ausspricht, wie es ist. Hier mal erklärt, ich habe das nie verstanden, hatte immer einen riesen Stress an der Stelle. Und das sind genau die Sachen, wo ich sage, das muss man den Leuten eigentlich fairer und klarer erklären, damit sie weniger Stress haben und mehr funktionieren. Aber es ist halt nicht im Interesse eines Finanzamtes zum Beispiel oder einer anderen Behörde, dir zu erklären, wo denn die weichen Grauzonen und diffusen Bereiche sind bei solchen Regeln, weil sie eigentlich dafür sagen, nein, ich will, dass die Regeln eingehalten werden. Ich will da keine weichen Grauzonen. Und das andere, das musste jemand anders erklären. Das macht dann eben der Steuerberater, der da sagt, passen Sie mal auf, kein Stress. Eine Woche Fristüberschreitung oder so, an der Stelle passiert normalerweise nichts. Oder da können wir irgendwas machen, um das plausibel zu machen oder sonst was. Gehen Sie mal davon aus, das wird schon passen. Wir machen es jetzt möglichst schnell und so weiter. Oder der auch sagt, wegen den Sachen, die Sie da angegeben haben, da kommen noch ganz andere Sachen quasi so ein bisschen mit reinwurschteln und sowas. Also Steuerberater, glaube ich, machen da so einiges. Aber ich mache es nicht mit dem Steuerberater normalerweise. Die meisten Sachen insofern, ich möchte auch niemand irgendwas unterstellen. Das gibt's im Arbeitsbereich, das gibt's in der Schule, das gibt's beim Kleingärtnerverein, wo es irgendwelche Regeln gibt. Das gibt's am Campingplatz, wo es auch heißt, du darfst dies oder das, jenes nicht. Irgendwie manche machen sich Mordsen Kopf drum und versuchen da alles akribisch einzuhalten und denken sich, oh Gott, wenn ich da eine kleine Sache falsch mache, dann ist hier gleich... Die Waschmaschine darf nur bis 22 Uhr benutzt werden. Ja, im Worst Case schaltet sie selber ab. Aber im Normalfall ist es vielleicht so, dass du sagen kannst, wenn das Ding halt bis 22.10 Uhr läuft, dann ist da auch keiner sofort da und sagt, die Waschmaschine ist noch an, es ist nach 22 Uhr. Sondern es interessiert keinen. So genau. Aber es ist halt eine Regel, eine Handhabe, eine potenzielle, dass wenn etwas zu oft passiert, und das ist oft die Denkweise bei solchen Regeln, wenn etwas zu oft passiert, dann ist es eine Handhabe, mit der etwas getan werden könnte. Und das benutzt zum Beispiel die Polizei ja wahnsinnig oft, wo es einfach wahnsinnig viele Detailregeln und Sachen gibt und so weiter, die, wenn man sie alle beachten würde und wenn sie überhaupt mal jemand kennen würde, die da einen Haufen graue Haare irgendwie wachsen lassen würden, die aber im Normalfall keinen interessieren und keiner beachtet. Mit so der beliebteste Bereich Ruhestörung. Wie leise muss es wann wo sein? Solange keiner was sagt irgendwie, interessiert es keinen. Wo kein Kläger, da kein Richter. Heißt es ja auch so schön, wo sagen kann, da wird halt nicht proaktiv jede Regel überprüft und ob sie eingehalten wurde und durchgesetzt auch. Also ist ja auch nochmal was. Wird der Verstoß überhaupt wahrgenommen? Also ab welcher Schwelle wird er auch als solcher gewertet? Also gibt es da einen impliziten Toleranzbereich nochmal? Und wie wird es dann geahndet oder wird es durchgesetzt? Also wird dafür gesorgt, dass diese Regel auch wirklich eingehalten wird? Oder ab welcher Schwelle wird überhaupt durchgesetzt, dass sie nicht weiter überschritten wird? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Es ist aber erstmal eine potenzielle Handhabe und ich ehrlich gesagt finde diese Grauzonen gar nicht so schön, wenn man sehr früh Möglichkeiten schafft für irgendwelche Maßnahmen und Sachen, aber die dann eigentlich sehr spät durchsetzt. Geschwindigkeitsüberschreitung. Verstoß gegen das Rechtsfahrverbot, Verstoß gegen das Verbot, rechts zu überholen an der Stelle. Es sind ganz viele Sachen, wo du täglich beobachten kannst, dass da Verstöße gemacht werden, wo auch Leute gezielt diese Verstöße machen und sagen, ich halte mich da bewusst nicht dran, aber ich weiß quasi, wie ich normalerweise der Entdeckung entkomme und es klappt meistens auch ganz gut und wenn es mich dann doch erwischt, dann rege ich mich drüber auf, dass es genau mich erwischt, weil normalerweise hier ja niemand. Ja, die preisen im Prinzip das schon ein, die gehen schon davon aus quasi, dass diese Regel ja eh nicht so ausgeführt wird oder nicht so gemeint ist oder ja eigentlich keine Rolle spielt und regen sich dann drüber auf quasi, aber wenn sie doch mal eine Rolle spielt. Das Hauptproblem ist tatsächlich, es wird als unfair betrachtet, wenn ein ähnlicher Verstoß in vielen Fällen zu keiner Konsequenz führt, aber in manchen Situationen zu einer Konsequenz führt. Und was besonders problematisch ist, um das vielleicht auch noch anzufügen aus meiner Sicht, ist, wenn man dann sagt, naja, um eine Regel wirksamer zu machen, ein Gesetz wirksamer zu machen. Also wir wissen, dass dieses Gesetz oft übertreten wird und dass das nicht richtig eingehalten wird. Was tun wir also, damit dieses Gesetz mehr eingehalten wird? Wir verschärfen die Strafen. Also die Abschreckung wird erhöht. Aber gleichzeitig ist es was nur sehr selten überhaupt irgendwie erkannt oder dann geahndet wird. Wie gesagt, das ist doch aber scheiße. Also es ist so ein bisschen lotteriemäßig, dass du sagen kannst, jeder, der sich akribisch an die Regeln hält, akzeptiert halt immer, dass er ständig dadurch quasi einen gewissen Nachteil hat gegenüber Leuten, die sich einfach per se nicht an diese Regeln halten. Von denen, die sich per se nicht an diese Regeln halten, haben aber die meisten gar nichts zu befürchten, weil gar nicht die Kapazitäten oder die Möglichkeiten da sind, es überhaupt zu erkennen, geschweige denn es dann zu ahnden, weil das viel zu aufwendig wäre. Also fahren die Leute, die sich nicht an die Regeln halten, eigentlich ziemlich gut. Aber ein paar seltene, die erwischt es dann, die erwischt es richtig heftig. Das heißt, so ein bisschen wie so eine umgekehrte Lotterie, wo du sagen kannst, ja, ganz wenige kriegen halt richtig geil was raus und alle anderen haben so einen kleinen Nachteil oder sowas. Aber diesmal ist es so quasi, alle, die sich nicht an die Regeln halten, haben eigentlich einen kleinen Vorteil die ganze Zeit. Und wenn du aber doch die seltene blöde Situation hast, dass genau du halt erwischt wirst, dann hast du so richtig ein Problem. Das ist ja nicht das Gefühl von Fairness an der Stelle. Das ist das Gefühl von Willkür eigentlich. Zumal ja auch diejenigen, die sowas dann detektieren oder steuern, ja auch selber entscheiden können, dass sie sagen können, haben wir das jetzt gerade gesehen, dass der das falsch gemacht hat oder nicht? Ja, das ist quasi einer, der ist mir jetzt wohlgesonnen oder den kenne ich vielleicht oder keine Ahnung, da assoziiere ich jetzt irgendwas Positives davon oder ich habe gerade keine Lust, dann habe ich da jetzt mal nichts gesehen. Oder ich kann gerade gar nicht, wir haben gar keine Zeit, das jetzt irgendwie zu verfolgen irgendwie an der Stelle. Ja, das heißt, du kannst ja, hast ja sehr großen, weichen Bereich, wo du begründen kannst oder das einfach auch nie jemand entdecken wird irgendwie quasi, wenn du sagst, du verfolgst es jetzt nicht. Andersrum ist es nicht ganz so leicht möglich, aber natürlich kannst du gezielter prüfen und suchen bei einzelnen Leuten, ob du vielleicht irgendwas findest, was der falsch macht. Und ich meine, das Berühmte ist ja Verkehrskontrolle, Verbandskasten, Warndreieck und so weiter. Ich meine, bei wie vielen Leuten wird das gecheckt? Sollte ich deswegen die Regeln sein lassen? Nein, ich will natürlich eine gewisse Steuerfunktion ausüben, aber es ist immer das Zweitbeste, das dann über die Höhe der Strafe zu machen, sondern viel besser wäre es irgendwie mit kleinen Strafen, die auch direkt quasi spürbar werden, immer in der Situation, wenn du es wirklich machst und die mit nahezu 100% quasi auch erkannt und geahndet werden. Und dafür ist es halt wirklich so, dass du sagen kannst, du bekommst einen direkten Lerneffekt. Dir wird direkt gezeigt von wegen, jetzt hast du es falsch gemacht, hier hast du eine kleine Strafe. Ich finde grundsätzlich dieses Gefühl, wie mit Regeln und mit Versprechen umzugehen ist, ist ein großer Bereich, der sehr ambivalent zu sehen ist, wo es ein viel komplexeres Regelwerk gibt, was aber formal niemand erklärt normalerweise. Wo es dann wieder aber teure Berater gibt, sei es Steuerberater oder in anderen Bereichen, Leute, die dir das dann halt erklären. Oder sagst, was hat das für einen Sinn? Aber es sind diese Regeln halt und du musst irgendwann erkennen, dass du sagen kannst, ja, du musst dich halt auf geeignete Weise durch dieses System wursteln, indem du halt erkennst, was die wahren Regeln sind. Also nicht die formal dir mitgeteilten und ausgedrückten, sondern was sind die wahren Regeln eigentlich? Wie funktioniert diese Gesellschaft wirklich? Und ja, ich hatte es eingangs erwähnt, es gibt auch Neurodivergente, die eben nicht in diesem Bereich laufen, dass sie sagen können, sie halten sich akribisch an alle Regeln, versuchen auch bei allen anderen diese Regeln durchzusetzen und darauf zu pochen, dass sie sich auch dran halten. Reagieren empfindlich, wenn sich jemand nicht an Regeln hält oder wenn das nicht durchgesetzt wird und so weiter. Nein, es gibt auch die anderen, die dieses Ganze, was ich jetzt erklärt habe, längst begriffen haben. Also die da nicht jahrzehntelang quasi durchs Leben gehen und frustriert und irritiert sind und von allen enttäuscht, sondern die genau wissen, ja, aber wie funktioniert es denn wirklich? Nach dem Motto, ich bin ja nicht blöd, ich kann mir das doch angucken und kann. Und da muss man aber diesen gedanklichen ersten Schritt machen, dass man eben genau diese Tricks verstanden hat, dass es da eine Abweichung gibt zwischen den formal erklärten Regeln und den tatsächlichen Regeln, wie dieses System, unsere Gesellschaft und so weiter funktioniert, dass es da einfach einen Unterschied gibt. Wenn dir das mal jemand erklärt und du anfängst damit zu arbeiten und das gedanklich irgendwie aufzunehmen und zu verstehen, dann kommst du recht schnell drauf und sagst, ey, du kannst dir jeden Scheiß erlauben. Nein, das ist jetzt übertrieben. Und bitte mach das auch nicht. Das ist keine Anleitung dazu. Aber sicherlich kann man sich viel mehr erlauben, ohne dass es nachteilige Effekte hat oder sogar so, dass es quasi zu deinem Vorteil ist. Du darfst viel mehr falsch machen. Und wenn du es gut und charmant begründest und erklärst und auch plausibel machst, wieso du eine gute Intention hast oder sowas, kommst du viel mehr durch. Du kannst viel mehr Lücken benutzen an manchen Stellen. Du kannst viel mehr darauf pochen, dass Menschen selber ja nur einen Job machen, wenn sie solche Regeln kontrollieren wollen und auch selber nur begrenzt eigene Motivation haben, das unbedingt durchzusetzen, sondern halt auch nach dem Motto, wenn es für sie formal in Ordnung ist und da irgendwie goldene Brücken und Sachen sind, dann gehen sie auch eher darauf ein. Irgendwie, die haben ihre eigenen Interessen und ihre eigenen Nöte und so weiter bei den Sachen. diese ganzes komplexe Regelwerk, diese sozialen Interaktionen, die eher so auf diesem Sozialhierarchie, Emotionalbereich und so weiter basieren, die erschließen sich aber halt für viele Neurodivergente nicht so automatisch. Und du musst überhaupt erstmal begreifen, dass diese Ebenen da sind, dass nicht nur diese Sachebene zählt, also dass man sagt, in der Sache ist es doch aber hilfreich, wenn, sondern die Sachebene interessiert oft keinen. Das ist die bittere Wahrheit davon. Die Sachebene interessiert keinen. Die interessiert vielleicht noch so eine Geschichte mit Hierarchien. Also ein Lehrer will nicht, dass seine Hierarchieebene, dass seine Dominanz, dass seine Vormachtstellung quasi angegriffen wird. Jemand, der immer zu spät kommt, für den ist es quasi Kritik oder ein Verhalten quasi, mit dem seine Obrigkeit quasi angegriffen wird oder kritisiert wird oder sowas. Das will er nicht quasi. Also das muss eingehalten werden an irgendeiner Stelle. Das ist vielleicht eher die Motivation daran, als zu sagen, naja, es ist wichtig, dass du keinen Unterricht verpasst. Wenn du immer zu spät kommst, du kriegst nur die Hälfte mit irgendwie, ich soll dir aber was beibringen, das kann ich ja gar nicht richtig. Das steckt oft gar nicht so sehr dahinter. Und aber diese ganzen Feinheiten mitzukriegen, diese ganzen anderen Ebenen, die oft von dieser Sachebene weggehen, das überhaupt sich bewusst zu machen, dass diese Sachen da sind, das muss man erstmal begreifen. Und dann sind auch Neurodivergente oft sehr gut in der Lage, sich da irgendwie durchzuwursteln und dann oft auch durchaus in der Lage, da geschickt mit umzugehen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass da viele Gauner dabei sind, aber natürlich kann man sich da smart auch mit Sachen irgendwie durchwursteln, wenn man dazu ein gewisses Händchen hat und auch eine gewisse Bereitschaft hat. Weil man einfach die Erkenntnis hat, nein, das machen ganz viele andere auch. Und die machen das oft sogar ganz bewusst quasi. Und insofern, wenn die alle das bewusst machen und genau wissen, dass diese Regeln gar nicht so streng gemeint sind, dann kann ich das auch machen. Und das fängt eben mit sowas an wie mit, du darfst nicht lügen. Wo ich sagen kann, klar darfst du lügen, du sollst sogar lügen. Das ist die Wahrheit, du sollst an vielen Stellen lügen, weil das für viele einfacher ist. Die Frage ist quasi, ob du trotzdem eine Idee hast, eine Intention hast, was damit gemeint sein könnte, nach dem Motto, man sollte auch ehrlich und fair miteinander umgehen, wenn jemand anderes wichtig ist. Das kann jemand als persönliche Beleidigung und Herabwürdigung empfinden, wenn man ihn anlügt und nicht die Wahrheit sagt oder auch als eine mangelnde Kooperationsbereitschaft. Diese ganzen Sachen spielen eine Rolle. Und das zu begreifen ist aber halt viel komplexer und ich würde mir wünschen, wenn man das stärker aktiv auch wirklich beibringen würde oder auch Kindern beibringen würde, dass die auch sich sinnvoll in dieser Gesellschaft bewegen können und das nicht so eine Glückssache ist quasi, ob die halt so funktionieren, dass es für sie von Anfang an eigentlich doch plausibel ist und doch eh klar, wie es gemeint ist, oder ob sie sich halt da wahnsinnig schwer mit tun und viel schlechteren Zugang haben und dann halt immer eigentlich in Konflikte geraten mit sich oder mit anderen, indem sie entweder auf Regelerfüllung halt pochen oder halt maßlos frustriert und enttäuscht sind und halt eine Desorientierung erleiden. Ja, er merkt, auch hier versuche ich immer möglichst alle Eventualitäten und Sachen irgendwie mitzudenken und reinzubringen, nichts zu versprechen, was dann irgendwie jemand enttäuschen könnte, keine zu einfachen Regeln formulieren. Dadurch mache ich manche dann irgendwie komplett kirre, die auch sagen, aber ja, doch nicht alles hier verschachteln und sonst was so kompliziert, sondern sag doch einfach, wie die ideal und optimal gedachte Form ist und alles, was davon abweicht, ist ja eh mitgemeint, ne? Insofern sage ich jetzt einfach bis zur nächsten Episode von
Evomantis. Evomantis.